Es polarisiert, es regt auf und hat das Potenzial, unsere Gesellschaft zu spalten. Es geht um Wokeness, einst ein Aufruf zu mehr Aufmerksamkeit für Gerechtigkeits- und Diversitätsfragen mit dem Ziel, jedem das gleiche Gewicht in seiner Teilhabe zu ermöglichen. Das empfanden viele angesichts der Überheblichkeit westlicher Gesellschaften als notwendig. Doch heute sprechen viele im Zusammenhang mit Wokeness von einer Überhöhung von Partikularinteressen. Sehen nur noch das aggressiv Spaltende und das Denunzieren von Andersdenkenden. Die Folge? Der Begriff Identität gewann an überbordender Bedeutung und wird von der linken Wokeness-Bewegung ähnlich wie von rechten Identitären gleichermaßen instrumentalisiert. Wie also nun steht es um eine Bewegung, die durchaus einmal gewertschätzt werden konnte, unsere liberale Demokratie zu bereichern und zu verteidigen? Und damit begrüße ich Sie sehr herzlich bei Unter den Linden. Bei uns im Studio begrüße ich sehr herzlich Frau Professor Ulrike Ackermann, Soziologin, Politikwissenschaftlerin, Autorin und hat sich vor allen Dingen mit dem Thema Freiheit beschäftigt. Herzlich willkommen.
Gerne.
Und ebenfalls sehr herzlich begrüße ich Jens Balzer, Journalist und Autor. Und auch Sie haben sich mit Freiheitsfragen beschäftigt. Herzlich willkommen bei uns. Herr Balzer, die aufgeklärten Demokratien des Westens rühmen sich ja oft ihrer Liberalität. Ist das gerechtfertigt oder ist das eigentlich auch so eine Art Selbsttäuschung oder eine Illusion?
Damit sind wir schon fast beim Thema Wokeness drin.
Das, ja, so war das ja auch gedacht,
war
oder?
Auch gedacht. Eine der, das Selbstbild des Westens als liberale Demokratie, auch ne, die Liberalität der Aufklärung, Gebrauch hatte ich deines eigenen Verstandes irgendwie. Dieses Selbstbild ist dann von, sagen wir mal, postkolonialen Akteuren, Akteurinnen in Frage gestellt worden. Das ist ein Teil der Debatten, die bis unsere Gegenwart reichen. Hat nicht der Westen irgendwie dann nur auf koloniale Ausbeutung beruht? Waren nicht die universalistischen Ideen des Westens nur Schleier über einer Machtpolitik, in der nicht westliche Völker irgendwie marginalisiert wurden, kolonialisiert wurden, ausgebeutet wurden. Also die Frage, so wie halten wir es mit der Wokeness, führt auch direkt in die Frage, wie halten wir es eigentlich mit dem Westen im Moment? Das finde ich auch wirklich eine der zentralen Fragen, die auch weit über das hinausführt, was man in so akademischen Diskursen gerade bespricht. Und damit sind wir auch gleich bei den letzten ostdeutschen Landtagswahlen.
Ja, da kommen wir vielleicht im Laufe der Sendung noch dazu. Frau Ackermann, seit Jahren tobt ja innerhalb der westlichen Gesellschaften ein Kampf um Minderheitenrechte, die unseren liberalen Gesellschaften auch teilweise missachtet werden oder nicht genug gewertschätzt werden. Sind die liberalen Demokratien des 21. Jahrhunderts strukturell ungerecht?
Nein, also die liberalen Demokratien des Westens sind mit Gerechtigkeitsstandards ausgestattet. Das wurde ja nun auch über Jahrhunderte hart erkämpft. Und haben Gleichheitspostulate und nicht nur abstrakte Postulate, sondern Gerechtigkeit umgesetzt wie nirgends anders in dem Rest der Welt. Also wenn man sich anschaut, dass Diktaturen wieder zunehmen, dass die westlichen Freiheiten, Demokratie, unser Lebensstil immer mehr unter Druck gerät, weltweit und Autokraten immer mehr zunehmen, aber auch die Kritik innerhalb unserer Gesellschaften zunimmt. Also die Zweifel, ist unsere westliche Zivilisationsgeschichte tatsächlich so erfolgreich gewesen und hat dem Rest der Welt sozusagen das Gute beschert oder nicht. Diese Selbstzweifel haben immens zugenommen, aber diese Selbstzweifel gibt es natürlich schon viel, viel länger. Also die Selbstzweifel hatten wir in den 1968er Jahren der Studentenbewegung. Wir hatten sie in der kritischen Theorie der Frankfurter Schule, die Dialektik der Aufklärung, das Doppeltgesicht der Aufklärung. Also Theodor W. Adorno und Horkheimer haben kräftig genau diesen Zivilisationsprozess kritisiert, radikal in Frage gestellt. Wir hatten antiwestliche Tendenzen in einem Kulturpessimismus Anfang des 20. Jahrhunderts, dass also das Projekt des Westens sozusagen überhaupt nicht wirklich allseits geteilt worden ist. Also Projekt des Westens im Sinne der Französischen Revolution 1789, der amerikanischen Revolution mit diesen Fragen. Freiheitsidealen. Und diese Infragestellung läuft heute sozusagen von ganz unterschiedlichen Seiten. Also wir haben die von rechts, wir haben die natürlich vor allen Dingen von islamistischer Seite, ja, und wir haben sie eben auch von links. Und das ist ein Novum, über das sich viele Leute erst langsam anfingen, überhaupt Gedanken zu machen. Und ich denke, man muss da genau hinschauen, weil diese linke Identitätspolitik, diese linke Infragestellung aller westlichen Werte von den Universitäten kommt.
Da kommen wir gleich noch zu, Frau Ackermann. Herr Balzer, es geht um Rassismus, es geht um Sexismus, es geht um Unterdrückung. Sind das die Felder, in denen unsere Gesellschaft Defizite hat? Und ist das, wo sich die Wokeness-Bewegung dann wiederfindet?
Naja, das muss man, glaube ich, erst mal sagen, dass vieles von dem, was wir heute auch als Errungenschaft der liberalen Demokratie in den letzten Jahrzehnten wahrgenommen haben, natürlich auch zusammenhängt mit, Sie haben gerade schon die 68er erwähnt, Frau Ackermann, mit Bürgerrechtsbewegung, mit dem amerikanischen Civil Rights Movement, mit dem Feminismus. Also das waren immer auch dann zivilgesellschaftliche Bewegungen, progressive Emanzipationsbewegungen, die Verhärtungen der kapitalistischen Demokratie in Frage gestellt haben und aufgebrochen haben. Das ist ohne diese emanzipatorischen Projekte wären ja die Freiheiten, die wir gegenwärtig genießen, nicht denkbar. Das würde ich mal behaupten. Deren dunkle Seite war immer, dass sie vielfach natürlich auch genauso, insofern ist die Geschichte ja länger, also auch die 68er hatten natürlich eine ganz starke anti-westliche Seite. Denken wir an den
Anti-Amerikanismus
in Deutschland. Ich meine, der ist so alt wie die anti-imperialistische Linke. Also ist wie, und die es wurde ganz klar in Frage gestellt, dass die liberale Demokratie, die westliche Demokratie, war ja für viele 68er erstmal gleichbedeutend mit dem Faschismus. Also das war so, und das heißt, es hat immer eine Dialektik gegeben zwischen dem, sagen wir mal, positiven Emanzipationsbewegung und dann so der dunklen Seite, wo man dann irgendwie alles in Frage stellen wollte, was sich mit der liberalen Demokratie irgendwie befasst. Und um auf Ihre Frage zurückzukommen, natürlich ist dann sind diese Felder, Rassismus, Sexismus, Homophobie, zentrale Felder der Emanzipationsbewegung gewesen, also auch um die klassische Hegemonie des weißen Mannes irgendwie aufzubrechen und für in politischen Institutionen, in den Medien irgendwie für die Diversität zu sorgen, die es in der Gesellschaft ja vorher schon gab. Also einfach ein Spiegel der gesellschaftlichen Vielfalt. Und an den Universitäten ist natürlich sowas wie der Postkolonialismus oder auch die Gender Studies sind ja Effekte davon, dass man irgendwann das Gefühl hatte, die Geschichte des Denkens wird nicht richtig erzählt an den Universitäten, weil der Kanon zu eng ist. Und die Felder, die wir bearbeiten, sind zu eng. Wir müssen das erweitern. Und ja.
Aber das ist ja genau der Punkt. Also mit den neuen, sogenannten neuen sozialen Bewegungen in den 70er Jahren, die auch die klassische Linke abgelöst haben, sind ja neue Akteure auf der Bühne erschienen. Also an vorderster Stelle natürlich die Frauenbewegung. Ja. Die war also Avantgarde für diese ganzen neuen sozialen Bewegungen. Dann schlossen also andere sexuelle Minderheiten, haben also auch bestimmte Methoden aufgegriffen. Ethnische Minderheiten, Migrantengruppen, religiöse Minderheiten. Und eigentlich begann das tatsächlich, da haben Sie auch recht, als Selbstermächtigung. Also das sind Emanzipationsbewegungen gewesen, die für ihre Rechte auf die Straßen gegangen sind, die Gerechtigkeitslücken benannt haben, die auch darauf hingewiesen haben, was sozusagen im wissenschaftlichen Kanon keine Rolle gespielt hat. Also gerade die Frauenbewegung war da besonders stark. Aber, und das ist jetzt der Punkt, das ist irgendwann umgekippt. Und das finde ich das Interessanteste. Wie entsteht aus Emanzipationsbewegungen plötzlich Bewegungen, die ideologisch werden, die sogar etwas Totalitäres haben? Also ich kann das gerade an der Frauenbewegung ganz schön zeigen. Ich bin selbst in der Frauenbewegung aktiv gewesen, feministische Studien. Wir haben die erste Sektion Frauenforschung in der Deutschen Gesellschaft für Soziologie gegründet. So. Und am Anfang war das klar, dass man diese Lücken benennt, dass man auch auf die Geschichtsschreibung eingeht, dass man auch Schutzräume schafft, dass Frauen in geschützten Räumen debattieren ohne Männer. So, und dass man sich absetzt vom allgemeinen Wissenschaftsbetrieb. Aber das hat Zug um Zug dazu geführt, dass sozusagen aus diesem Schutzraum ein Bunker entstanden ist. Ja, ja. Und man sich abgesetzt hat vom allgemeinen Wissenschaftsbetrieb mit der sogenannten Standpunkttheorie, dass also die subjektive Perspektive gilt und es gibt keine objektive Wahrheit, es gibt keine objektive Erkenntnis, es ist männlich-weiße Erkenntnis, wir setzen etwas anderes entgegen, wir beforschen uns selbst, Männer dürfen nicht über Frauengeschichte forschen, also soweit ist es ja inzwischen. Also ein Abschottungsmechanismus, der tatsächlich zu dieser Identitätspolitik geführt hat. Dass also eine Frau denkt, weil sie eine Frau ist, so und so, sie forscht so und so, sie redet so und so und setzt sich ab von Männern oder von anderen gesellschaftlichen Gruppen. Und da haben wir so einen Ideologisierungsprozess, der natürlich fatal ist. Und was Ähnliches ist passiert mit anderen gesellschaftlichen Gruppen. Also wenn man sich sozusagen vom Allgemeinen abwendet und nur noch auf sich selbst sich bezieht, auf ein Opferkollektiv, sich nur noch als Opferkollektiv sieht gegenüber einer weißen Tätergesellschaft, dann gibt es natürlich unglaubliche Verzerrungen.
Lassen wir uns, Herr Balzer, noch mal ein bisschen bei den Ursprüngen der Wokeness-Bewegung auch bleiben. Sie haben in einem Interview gesagt, es geht darum, dass alle an öffentlichen Debatten teilnehmen können, unabhängig von sozialem Status, Rassifizierung, geschlechtlicher Orientierung und so weiter. Aber geschieht das nicht? Also sind die öffentlichen Debatten nicht sogar ein Stück weit dominiert gerade von diesen Themen? Oder auch von den Marginalisierten?
Ja, ich hatte nur versucht, noch mal zu rekonstruieren, weil wir jetzt so viel über Wokeness gesprochen haben, worüber reden wir eigentlich? Was meinen wir damit? Also es ist ja in den Diskursen wird ja gewissermaßen Wokeness eigentlich nur noch von in kritischer Weise gebraucht, ne? Das ist der Anti-Wokeness-Reflex, der sich von Donald Trump über Viktor Orban bis zu Markus Söder zieht. Aber worum geht's eigentlich? Und ich dachte, sollte sich noch mal gelegentlich daran erinnern, dass es eine sehr lange Tradition auch eines positiven Gebrauchs dieses Wokeness-Begriffs. Sie kommt aus der afroamerikanischen Bürgerrechtsbewegung. Zum ersten Mal taucht das Wort im Blues der 30er Jahre auf. Es geht um Wachsamkeit für Diskriminierung, irgendwie zunächst der eigenen, um auch irgendwie aus, ne, wenn ihr in Alabama seid, passt auf, irgendwie guckt keinen Weißen schief an, sondern sonst kommt ihr da nicht lebend wieder raus. Und dann geht es um Wachsamkeit für auch die Diskriminierung anderer Menschen und den Schmerz anderer Menschen. Und das ist eigentlich der positive Kern der Wokeness, den ich immer versuchen würde zu retten gegen das, was Frau Ackermann gerade beschrieben hat, also auch gegen diese identitären Verhärtungen. Also letztlich ist es nichts anderes als: Wir achten darauf, dass es eine Infrastruktur dafür gibt, dass sich alle gleichermaßen äußern können, gleichermaßen sichtbar werden und hörbar bleiben. Und ich glaube tatsächlich, dass das Problem da entsteht, wo, also ich muss, glaube ich, völlig einig, irgendwie, wo auch so aus diesem Aufbrechen tradierter Machtverhältnisse, ne, oder auch Wissenshegemonien dann sowas wird, wie aus einem so überhöhten moralischen Standpunkt bezieht, von dem aus man dann glaubt, irgendwie alle anderen so kritisieren zu dürfen, wie es einem gerade irgendwie in das eigene Weltbild passt. Also wir haben eine extreme hypermoralische Aufladung und darüber geht dann vielleicht auch der Blick darauf verloren, was schon gewonnen wurde in der Emanzipation der liberalen Demokratien und wie tatsächlich irgendwie wie die öffentlichen Diskurse ja natürlich viel diverser geworden sind. Auf der anderen Seite habe ich eben auch große Bauchschmerzen dabei, wenn wir jetzt dann von diesen konservativen, ich nenne ihn mal Anti-Wokeness-Diskurs, der natürlich so, wie er von Trump formuliert wird, ich meine, selbst Wladimir Putin hat sich ja sowohl als Postkolonist wie auch als Anti-Vogue-Kämpfer irgendwie jetzt versucht irgendwie zu inszenieren. Also, dass dieser Anti-Wokeness-Diskurs von rechts, sage ich mal, oft nichts anderes meint als die liberale Demokratie selber. Also es wird da was zugespitzt, um eine bestimmte natürlich Linke zu diskreditieren, die da große Angriffsflächen bietet dafür. Aber gleichzeitig, was gemeint ist, ist dann tatsächlich die gesamte, also das, was Sie gerade beschrieben haben, die Teilhabe in einer diversen Gesellschaft, die möglichst weit davon, also möglichst weit daran kommt, Machtstrukturen so aufzuweichen, dass sich alle gleichermaßen äußern können. Das ist natürlich das, was die Anti-Wokeness-Kämpfer nicht wollen.
Ja, wenn ich da kurz noch eine Frage stellen kann. Aber ich nehme an, dass Sie das ähnlich beantworten oder überhaupt Ihre Antwort, die Sie jetzt reden wollen, da auch wiederfinden. Sie erkennen ja auch eine Überhöhung der Themen an der einen oder anderen Stelle und sprechen von einer zweiten Schweigespirale. Besteht denn tatsächlich sowas wie ein Konformitätsdruck?
Aber wie? Also Schweigespirale bezeichnet eine soziale Dynamik, wenn Menschen, die von etwas sehr überzeugt sind, lautstark das Wort ergreifen, sozusagen auf eine schweigende Mehrheit stoßen. Und das ist völlig unabhängig davon, ob diese lauten Menschen die Mehrheit tatsächlich sind oder eine Minderheit. Und diese Schweigespirale funktioniert, weil alle Menschen natürlich anerkannt werden möchten. Und die meinen, was ich jetzt sage, das wird auf große Akzeptanz in der Gesellschaft kommen. Es ist fortschrittlich, es ist zeitgeistig und so weiter und so fort. Wenn sie das möglichst selbstbewusst und laut aussprechen, auch wenn sie nur eine kleine Minderheit sind und die große Mehrheit nicht protestiert, sondern sich eher zurückzieht und sich einschüchtern lässt, haben wir eine völlig verzerrte Wahrnehmung in der Debatte oder eine Debatte selbst. Also die Verengung des ganzen Diskursraums, das ist ja nun öfters auch beschrieben worden. Und was Political Correctness anlangt und Cancel Culture mit moralischen Argumenten. Wir sind auf der richtigen Seite, wir sind für die Unterdrückten, wir sind die Gerechtigkeitskämpfer, die lautstark, sei es an den Universitäten, sei es im Kulturbereich, sei es im Wirtschaftsbereich zum Teil sogar, aber vor allen Dingen im öffentlichen Diskurs, die lautstark auftreten, vermitteln den Eindruck, als sei das die Meinung der Bevölkerung. Und es gibt ja seit vielen Jahren Untersuchungen, dass zum Beispiel die große Mehrheit der Bevölkerung mit dem Gendern auf Kriegsfuß steht, also weit in die grüne Klientel hinein und in die grüne Wählerschaft beispielsweise. Aber es wird gegendert bis zum Anschlag und bestimmte Begriffe setzen sich durch, dass wir in einer Gesellschaft des strukturellen Rassismus leben und so weiter und so fort. Von kleinen Minderheiten sehr selbstbewusst vorgetragen. Und ein Meinungsklima wird damit geschaffen und der Unmut wächst. Also in Amerika haben wir mittlerweile aufgrund dieser verzerrten Situation so einen regelrechten Kulturkrieg.
Das würde ich gerne Herrn Balzer auch zu fragen. Mhm. Stichwort Cancel Culture und Frau Professor Ackermann hat es gerade schon genannt. Befinden wir uns denn da in einem Kulturkampf, gerade wenn man das...
Also das Buch, das Frau Ackermann über die Schweigespirale geschrieben hat, es trifft viele, sehr viele richtige Punkte. Ich habe es gerade noch mal mit größtem Vergnügen gelesen. Ich glaube, es ist alles, vieles ist mittlerweile noch schlimmer geworden in den zwei oder drei Jahren, die seit hier vergangen sind. Was mir in der Debatte über die sogenannte Cancel Culture immer zu kurz kommt, ist, dass diese natürlich nicht nur von links stattfindet oder ne, von der progressiven Seite, sondern dass wir uns in einem, Sie haben das Wort Kulturkampf viel gerade schon, dass wir uns in einem Kulturkampf befinden, wo sich mindestens zwei Seiten gegenseitig gleichzeitig vorwerfen, dass man hier ja nichts mehr sagen darf irgendwie und dann aber bestimmte Sachen dann irgendwie abschaffen oder canceln wollen. Also ich glaube, man müsste eher, Sie haben das Meinungsklima an den Universitäten erwähnt. Gleichzeitig ist es so, dass zum Beispiel wir gerade die militanten rechtsradikalen Demonstrationen gegen den Christopher Street Day gesehen in verschiedenen Bundesländern, dass wir einen massiven Homophoben, eine massive Rückkehr der Homophobie haben, dass wir eine auch massive Instrumentalisierung homophober Ressentiments gerade von der rechtspopulistischen und rechtsradikalen Seite haben. Ich habe manchmal das Gefühl, dass wir, wenn wir progressiv orientierten Menschen uns jetzt irgendwie damit beschäftigen, wie es jetzt in unserem intellektuellen Territorium wieder das Denken wieder befreit werden können, wir manchmal übersehen, was da draußen eigentlich passiert und dass diese Art der Cancel Culture einen wesentlich größeren gesellschaftlichen Impact hat irgendwie als der Linke, oder?
Nee,
meinen Sie nicht?
Das sehe ich anders. Also was rechts und links und islamistisch sozusagen in Schnittmengen vereint, ist tatsächlich die Verachtung des Individualismus, die Verachtung genau dieser westlichen Werte, Pluralität der Lebensstile, die Freiwilligkeit von Bindung. Also ganz kurz gesagt, der dekadente westliche Liberalismus wird angegriffen. Das macht Putin, das macht der Iran, das macht China. Also das macht diese politische antiwestliche Achse von außen. Aber eben hier bei uns von innen kommt das auch von verschiedensten Kräften. Und ein Punkt ist tatsächlich diese Identitätspolitik, wo plötzlich nicht mehr das Individuum zählt,
ja, sondern das Kollektiv. Gruppen. Ja, das verstehe ich.
Also vielleicht muss man da auch noch mal zwei Sätze zu dem Begriff Identität sagen. Das aus diesen Emanzipationsbewegungen mit Martin Luther King sind plötzlich Gruppenideologien entstanden. Also Martin Luther King hat ganz klar gesagt, die Gleichheit alle vor dem Recht, unabhängig von Hautfarbe, von Geschlecht, von sexueller Zugehörigkeit, Religion und so weiter und so fort. Und was wir jetzt haben mit dieser linken Identitätspolitik, beispielsweise, dass plötzlich die Gruppenzugehörigkeit zählt. Also das sind Opfergemeinschaften, die für ihre Interessen kämpfen, aber sich definieren.
Wobei diese Dinge natürlich alle im Grundgesetz festgeschrieben sind.
Natürlich, aber wenn sie aktivistisch unterwegs sind, sei es an Hochschulen, sei es auf der Straße, sei es im Kulturbereich, da wird das doch dann ganz sichtbar. Und auf der rechten Seite, die Rechten, sei es die identitäre Bewegung in ganz Europa, die favorisieren einen Ethnopluralismus. Das heißt, die wollen eine homogene Volksgemeinschaft. Ja, und die Islamisten wollen das Kalifat und die Ausmisten.
Wenn man sich, Herr Balzer, das anschaut, was da im Moment auch in der Politik passiert und ausgedrückt in Wahlergebnissen, vor allen Dingen, wenn wir Richtung Osten schauen, die letzten drei Ergebnisse, dann stellen wir fest, dass dort vor allen Dingen die Ränder gewählt wurden. Mhm. Also wenn man zusammenzählt, fast 50% in Thüringen zum Beispiel. Ist das ein Versuch, aus diesem Konformitätsdruck ein Stück weit auszubrechen? Oder wie ist das zu erklären?
Ich weiß gar nicht, ob dieser Konformitätsdruck wirklich so stark ist. Aber in jedem Fall äußert sich darin etwas, und da sind wir völlig d'accord, Frau Ackermann, ein genereller antiwestlicher Effekt. Was ich eben nur sagen wollte, ich glaube, dieser antiwestliche Effekt, Sie haben es gerade gesagt, 50%, also wenn man mal, also 50% für antiwestliche Parteien irgendwie bei den letzten Landtagswahlen, irgendwie, das ist eine Koalition, die sich in sehr unbehaglicher Weise zusammenschließt mit Teilen dessen, was von der, sagen wir mal, Wokenbewegung oder linken Identitätspolitik übrig geblieben ist oder wie sich das transformiert hat und die sich natürlich auch mit dem politischen Islam und dem islamischen Fundamentalismus zusammenfindet. Das ist eines der großen Mirakel. Das haben wir bis zuletzt vor allem erstmal in Frankreich beobachtet, mit den Islamokuschisme. Also wie kommen progressive Linke auf die Idee, sich mit einer patriarchalen, misogynen, klerikal-faschistischen Ideologie irgendwie zu verschwistern. So, ne? Also, und da gibt es tatsächlich irgendwie, ich würde dazu raten, bei der Beobachtung möglichst weit aus diesen Polarisierungen rauszukommen. Vielleicht kommen wir auch mit dem Links-Rechts-Begriff gar nicht mehr weiter, weil sich irgendwie gerade die bizarrsten Koalitionen bilden. Schauen Sie sich irgendwie eine der populärsten TikTok-Politfluencer gerade irgendwie so die 20 bis 25 oder 15 bis 25-Jährigen erreicht, der agitiert immer abwechselnd gegen den sogenannten Genozid irgendwie im Gazastreifen und gegen die westlichen Waffenlieferungen an die Ukraine. So, es gibt eine ganz, also da gibt dieser, ich glaube, wir sind wirklich dieser anti-westliche Konsens, der sich da gerade ausbreitet, ist in einer ausgesprochen beunruhigenden, wenn nicht gerade schon beängstigenden Lage, irgendwie überspannt alles das, was wir an politischen Lagern bisher gekannt haben.
Ja, aber er hat eben auch Geschichte. Kommt ja nicht von ungefähr. Also auch jetzt dieser Ausbruch des Antisemitismus hat natürlich seinen Kern auch in postkolonialen Theorien, die lange an den Universitäten gelehrt worden sind.
Da würde ich gerne nochmal eingreifen. Stichwort Universitäten, weil Sie das jetzt schon mehrfach erwähnt haben. Universitäten sind ja eigentlich die Räume, wo traditionell gesellschaftliche Debatten einfach stattfinden. Und das auch sehr frei. Es gibt einen hohen Schutz gegen irgendwelche Einflussnahme, damit man in Universitäten sehr frei diskutieren kann, damit da Ideen entwickelt werden. Aber mit Blick auf die Wokeness-Bewegung wird ja oft der Vorwurf auch formuliert, dass aus einer Idee sich vorgefestigte Ideologien letztendlich entwickelt haben. Wie plural sind die Universitäten am Ende noch? Oder ist es dann doch eher der Hort dessen, dass es verfestigte Ideologien
gibt? Leider nicht. Auch der gute Ansatz, also das nannte sich auch in den 70er, 80er Jahren Affirmative Action, dass nämlich sozusagen positive Diskriminierung betrieben worden ist, ausdrücklich diese Minderheiten gefördert worden sind. Also dass die sich auch selbst beforscht haben. Also Unmassen Forschungsgelder sind dafür locker gemacht worden. Auch in diesem identitären Sinne, dass Schwarze über Schwarze forschen, indigene Gruppen über ihre indigene Gruppen forschen. Und das fing eben mal an, dass Frauen nur über Frauen forschen. So. Und das Ganze verbunden mit sogenannten Safe Spaces, dass man geschützt reden kann, jenseits patriarchaler, kapitalistischer, kolonialer, weißer Strukturen. So, jetzt mal zugespitzt gesagt. Und dann sind daraus aber Enklaven entstanden, Blasen entstanden, Echoräume entstanden und keine Verbindung mehr sozusagen untereinander. Jede Opfergruppe, jetzt mal etwas zugespitzt gesagt, forscht über sich, klagt die Rechte ein, sei es aus aktuellem Unrecht oder bezogen auf Unrecht, das Jahrhunderte zurückliegt und konstituiert sich sozusagen gegenüber der weißen kapitalistischen Tätergesellschaft. Also an einem Punkt kann man das deutlich machen, dass dann immer von Mehrheitsgesellschaft die Rede ist und dahinter steht ein bestimmtes theoretisches Konzept. Das kommt von diesen Critical Social Justice Theories, Gender-Theorie, Critical Whiteness-Theorie, postkoloniale Theorien natürlich, dass nämlich eine weiße Tätergesellschaft als Mehrheitsgesellschaft existiert gegenüber den unterschiedlichen Opfergruppen. Und das ist spalterisch. Also da haben wir also eine permanente Konfrontation von Tätern und Opfern. Und es geht nicht mehr um eine gemeinsame Gesellschaft, genau, in der alle potenziell gleich sind, auch wenn es Gerechtigkeitslücken gibt.
Da würde ich gerne noch mal einhaken, ja. Herr Balzer, genau an der Stelle, Stichwort Selbstbeforschung, so haben Sie es genannt, von Minderheiten. Führt das automatisch letztendlich tatsächlich zu einer Partikularisierung unserer Gesellschaft, Spaltung unserer Gesellschaft, dass man eben nur noch in diesen kleinen Blasen denkt und auch gar nicht mehr das große Ganze sieht und unsere Gesellschaft daran letztendlich auch ein Stück weit scheitert?
Also ich muss sagen, mir war das so, wie Frau Ackermann das gerade, etwas zu schematisch. Also ich bin auch irgendwie...
Oder
auch,
ich spitze ja ein bisschen
das,
zu.
Das, ja, das, natürlich, ein bisschen, aber das, ja, unbedingt. Das muss man ja mal erwähnen dürfen, dass es zugespitzt war. Ich glaube auch nicht, dass also die Lage an den Universitäten so zugespitzt richtig beschrieben ist, weil natürlich auch in den, also selbst in der postkolonialen Theorie und auch in den Gender Studies wir eine lange Geschichte haben, sowas wie identitäre Verhärtung erstmal aufzubrechen. Das ist ja nicht umsonst irgendwie auch gerade in der postmodernen Epoche dieser Denkrichtungen und Wissenschaftsrichtungen immer viel von Hybridität, von Offenheit, im Postkolonialismus vom Kreolischen, von der Differenz die Rede gewesen. So, das ist dann tatsächlich irgendwann umgeschlagen. Aber ich glaube nicht, also wenn man sich mal die Frage stellt, so ab wann ging es eigentlich schief oder wo ist das alles falsch abgebogen, muss man eher gucken, wann auch so ein Denken der Offenheit und auch der Vernetzung dann sowas wurde wie eine identitäre Verhärtung.
Genau. So wie, also 90er Jahre.
In den, das war, 90er Jahre. Ich würde sagen, in den 90er Jahren war noch alles okay.
Naja, aber da danach, fing das an. Also in Stanford beispielsweise gab es dann Kurse und Seminare, die sehr wohl die Zivilisationsgeschichte, westliche Zivilisationsgeschichte zum Thema hatten. Hatten sie Riesendemonstrationen auf dem Campus. Hey, hey, ho, ho, Western Culture
have to go. Natürlich.
Ja, so. Und da wurde heftig debattiert und jetzt vor allen Dingen in der Sozialwissenschaft und Geisteswissenschaft spricht man deshalb auch von einem Cultural Turn und Racial Turn. Also dass aus der alten linken Geschichte, Klassengegensätze, Klassizismus und so weiter, plötzlich das kulturelle, identitäre im Vordergrund stand und diese Gruppenbildung stattgefunden hat und man radikale Kritik an der Aufklärung, an der Vernunft, an dieser westlichen Zivilisation noch mal verstärkt.
Aber es war zumindest war es eine Zeit, in der noch darüber nachgedacht wurde, was meinen wir eigentlich mit Identität? Es gibt von Stuart Hall, einem der großen postkolonialen Theoretiker, mit einer Zeit doch wesentliche Werke geschrieben hat. Es gibt immer zwei Möglichkeiten, über Identität nachzudenken. Man denkt sie aus der Vergangenheit oder man denkt sie aus der Zukunft. Also die eine Frage ist, was wollen wir werden? Wohin wollen wir gehen? Oder wie vergewissern wir uns irgendwie so dem, wo wir herkommen? Das ist natürlich immer eine Verwurzelung in der Vergangenheit, die jetzt natürlich, da würde ich Ihnen völlig recht geben, im aktuellen Postkolonialismus irgendwie dann auch dieses identitäre Denken dann irgendwie verhärtet und auch verbindet mit dem, was wir an, sagen wir es ruhig, völkischem Denken von rechts mit seiner Orientierung an der Vergangenheit und an Blut und Boden und an der Scholle dann wahrnehmen können.
Oder dass man auf der linken Seite auch quasi von einem spiegelverkehrten Rassismus reden kann.
Ja, ja.
Wenn die Wesenheit einer Gruppe über Haut, über ethnische Zugehörigkeit und solche Merkmale definiert wird, kulturelle Aneignung verboten wird und so etwas alles.
Aber das führt, ich versuchen will, auf Ihre Frage zu antworten von vorhin. Das führt natürlich, oder das kommt beides daher, und ich glaube, versuchen wir mal so zu formulieren, dieser identitäre Turn im, wie auch immer, woken, progressiven, postkolonialen Denken, in den 90ern fand ich noch alles okay. Also ich glaube, der Scheidepunkt sind wirklich die Nullerjahre, weil in den Nullerjahren die progressive Euphorie mit der Globalisierung geendet hat. Also bis dahin war die Globalisierung immer noch, man glaubte an das Internet, dieses junge, verrückte Medium, mit dem sich jetzt alle vernetzen, alle diese große libertäre Chance, irgendwie so alle erworbenen Identitäten können jetzt aufgelöst werden. Jeder kann sich neu erfinden in den virtuellen Welten, auch in den 90ern natürlich ein ganz starkes Investment in verschiedenen Freiheitsbegriffen, also sowohl was das Internet anging, irgendwie, als auch die Befreiung der Identitäten irgendwie so von Tradition und Geschichte. Und das kippte in dem Moment, als auch auf der Linken irgendwie viele begannen, die Globalisierung nur noch irgendwie als Elitenprojekt irgendwie und als Projekt multinationaler Konzerne wahrzunehmen. Das verbindet natürlich die progressiven Linken der Nuller- und Zehnerjahre in vielfacher Weise mit dem, was wir jetzt als Rechtspopulismus kennengelernt haben. Ja. Und das ist, glaube ich, vielleicht wäre das eine Antwort auf Ihre Frage. Also diese Partikularisierung der Welt rührt auch sicher, oder unsere Gesellschaften rührt meines Erachtens auch daher, dass eine große, also die Euphorie mit der Globalisierung und dem Verschwinden von Grenzen gekippt ist in eine große Angst oder ein Unbehagen mit der Globalisierung, ein Unbehagen mit allem, was nicht irgendwie festgelegt ist in überschaubaren Territorien und überschaubaren kulturellen Identitäten. Mhm. Und das verbindet das, was wir früher mal links und das, was wir früher mal rechts nannten, miteinander.
Ja. Wenn Vogue auf dem Weg zum Mainstream war, muss man wahrscheinlich sagen, war. Dann kippt die Stimmung gerade?
Ich bin nicht ganz so optimistisch, also was die Bevölkerung anlangt.
Sie sagen optimistisch.
Also, naja, also okay. Es gibt etliche, die sagen, also der Peak ist überschritten.
Peak Vogue, wie man so sagt.
Also ich sehe es noch nicht so, ich sehe es in den USA noch nicht so, ich sehe es auch in unseren europäischen Gesellschaften nicht so. Also die Leute, die das richtig propagieren, die sind berufen an den Universitäten, die leiten Kulturinstitutionen, die sind für die Berlinale verantwortlich und so weiter und so fort. Also das sehe ich noch nicht. Ich sehe es vor allen Dingen nicht vor dem Hintergrund, was die Aktualität der postkolonialen Theorie anlangt, in diesem widerlichen Antisemitismus, den wir hier überall sehen. Von rechts, aber vor allem auch von links an den Universitäten und im gesamten Kulturbereich. Und dieser Antisemitismus, das ist ein ideologisches Gebräu und ein Scharnier genau dieses antiwestlichen Ressentiments gegen die westliche Moderne, gegen die Aufklärung, gegen die Demokratie und gegen die Freiheit. Und wenn Sie sich auf den Demonstrationen angucken, diesen Querschnitt, wer da läuft. Das sind Rechte, das sind Woke, das sind Islamisten, das sind Postfeministinnen, die in den Ländern, wenn sie da für die Hamas noch Verständnis haben, in diesen Ländern gesteinigt würden, umgebracht würden und so weiter und so fort.
Herr Balsam, würde ich gerne einhaken genau an diesem Punkt. In Ihrem Buch After Woke sprechen Sie davon, dass die Woke-Linke eigentlich tot ist. Das ist ein Abgesang ja auch ein Stück weit auf ihre eigene Überzeugung. Woher kam das?
Naja, das hat tatsächlich zu tun mit dem, was Frau Ackermann gerade beschrieben hat. Und die große Zäsur war natürlich der 7. Oktober. Also alles das, was man vorher schon geahnt hat, wenn man sich gerade, also wenn ich von Woken spreche, dann spreche ich jetzt nicht nur von den Universitäten, sondern auch von dem Kulturbetrieb drumherum und von den subkulturellen Szenen. So, das ist ja
also
alles
irgendwie so. Der Antisemitismus ist in vielen postkolonialen Theorien im Kern enthalten, und zwar schon lange.
Er ist aber auch in vielen, na gut, ein weiterer Satz irgendwie. Aber tatsächlich ist, auch für mich war der 7. Oktober irgendwie insofern wirklich ein moralischer Offenbarungseid. Das in einer Szene, die ja sonst auch viel darauf hält, sehr sensibel zu sein, ne? Sehr aware, irgendwie sehr empathisch, irgendwie sehr, also natürlich irgendwie auch den Schmerz des anderen zu empfinden, irgendwie, dass diese Szene, aus dieser Szene am 7. Oktober erstmal zunächst gar nichts kam, wo man sonst immer sehr schnell ist mit Solidaritätsbekundungen irgendwie, und dass dann sogar wahlweise die Massaker der Hamas irgendwie als Befreiungsschlag gefeiert wurden und das sogar dann von feministischen TheoretikerInnen, allen voran Judith Butler. Genau, dann irgendwie die sexualisierte Gewalt, die Vergewaltigung, die Verschleppung, die Morde an Frauen nicht nur relativiert, sondern am Ende sogar geleugnet worden. Also es gibt einen so. Und das ist tatsächlich eine. Ich bin da nicht so sicher wie Frau Ackermann, dass das alles irgendwie Quatsch ist und weg muss irgendwie. Aber ich verdanke auch dem postkolonialen Denken, von dem ich nicht glaube, dass es von Anfang an antisemitisch war, sondern es irgendwie auch natürlich auch lange Zeit irgendwie eine Allianz gegeben hat zwischen dem schwarzen Civil Rights Movement und der Theorie irgendwie und auch irgendwie jüdischen Denkern.
Aber der Antizionismus ist schon immer eine Figur gewesen.
Ja,
und
ja.
Martin Luther King hat in seinem berühmten Brief an einen antizionistischen Freund das zum Problem gemacht. Insofern ist dieser Streit auch schon sehr, sehr alt.
Ja, ja. Und ich kenne das. Henry Louis Gates Jr. hat in den 90er Jahren irgendwie noch irgendwie vor dem wachsenden Antisemitismus in der schwarzen Community gewarnt, die mit der Nation of Islam zusammenhängt. Aber ich wollte nur kurz sagen, mir persönlich bedeuten diese Denkrichtungen viel, und wir haben auch diese Szenen viel bedeutet. Also auch die kulturellen Szenen. Und darum war ich tatsächlich nachhaltig verstört von dieser Empathielosigkeit.
Würden Sie sogar sagen, dass die Szene da ihre politische Unschuld als Gerechtigkeitsbewegung verloren hat?
Ich weiß nicht, ob man als Bewegung jemals sowas wie eine politische Unschuld haben kann, aber ich glaube, es haben sich da tatsächlich irgendwie die Tendenzen, von denen ja auch schon die Rede war, irgendwie eine bestimmte Schematisierung der Welt in Schwarz und Weiß und Gut und Böse, in Kolonialisten und Kolonisierte, in weiße jüdische Siedler und indigene Palästinenser, was immer das alles im Einzelnen heißen mag. Das hat sich so verfestigt, dass offensichtlich in diesem Kontext israelische Menschen gar nicht mehr anders denkbar sind, denn als Täter. Also als Opfer gar nicht mehr vorgesehen. Und da hat es nicht die politische Unschuld verloren, sondern ich glaube, die Szene hat schon länger die Fähigkeit zur Selbstkritik verloren und die Fähigkeit, sich auf irgendwie, wenn man anderen Leuten halt immer Vorurteile vorwirft und strukturellen Rassismus, sich dann selber darauf zu befragen, irgendwie so, wie, ob das mit dem eigenen Blick auf die Welt, ob der jetzt eigentlich so korrekt ist, wie er sich gerade darstellt.
Aber wenn Sie sich die Columbia University anschauen, also das ist sozusagen der Ort, wo die postkoloniale Theorie ganz stark immer gewesen ist. Edward Said, der sein berühmtes Buch Orientalismus geschrieben hat. Er hat es sehr früh geschrieben und hat ganz klar seine Position zum Westen dargelegt. Und er hat ein zweites Buch geschrieben, Die palästinensische Frage. Und das ist in 2000er Jahren erschienen, dass also Israel ein kolonialistischer Apartheidsstaat ist. Israel repräsentiert die weiße Herrschaft. US-Imperialismus, also die Dämonisierung Israels haben sie da schon lange in diesen Theorien. Und sie haben auch schon seit einigen Jahren einen Historikerstreit 2.0, in dem ganz klar gesagt wird, an dem von links der Holocaust relativiert wird, und zwar mit dem Argument, dass die kolonialen Verbrechen weltweit die überwölbenden Verbrechen sind, darüber muss man reden und so muss gedeutet werden. Und alle anderen Verbrechen, Nationalsozialismus, damit Holocaust.
Die Singularität des Holocaust wird in Frage gestellt.
So. Und das sind namhafte Professoren. Das ist Dirk Moses, das ist Bembe, der hier überall auftritt und rumgereicht wird. Aber das, und das hat doch einen Vorlauf. Ja, das war alles vor dem 7. Oktober gewesen.
Ja, natürlich. Aber das sind eben auch nicht die einzigen Stimmen. Also ich empfehle sehr die großartige Adorno-Preisrede von Sheila Ben-Habib, die sie gerade gehalten hat, die wirklich auch aus einer
postkolonialen Tradition. Ja, sie setzt sich auch bewusst von Kollegen ab, natürlich, von Nancy Fraser, genau, die ganz anders argumentiert.
Ich empfehle dann irgendwie eben Eva Illus Kritik irgendwie an.
Vertreterin des Postkolonialismus.
Ja, aber das sind ja alles Stimmen, die in diesen. Doch, aber das sind alles Stimmen, die aus diesen akademischen Diskursen kommen. Was ich nur sagen will, alles das, worüber wir jetzt geredet haben, was folgt denn daraus? Ich glaube schon, dass wir also den Peak Woke überschritten haben oder dass wir After Woke sind, jedenfalls so in der gesellschaftlichen, im gesellschaftlichen Gesamtzusammenhang.
Kann das denn, Herr Walser, auch ein Ausblick sein?
Das wäre der Ausblick. Und meine Frage wäre nur, wie kommen wir denn jetzt mit denen, die guten Willens sind, wieder so weit zusammen, dass wir das, was an emanzipatorischem Potenzial da mal drin gesteckt hat, und das reicht eben zurück bis in den Second Wave Feminism und in die neue Frauenbewegung und so, wie wir das wieder so bewahren oder reformulieren, dass wir jetzt nicht das Kind mit dem Bade ausschütten.
Ja, aber da müssen wir richtig kräftig arbeiten. Dann müssen wir zum Beispiel...
Wie kann denn sowas aussehen, so eine Arbeit?
Wenn wir uns den ganzen Universitätssektor angucken, müssen wir uns die Deutsche Forschungsgesellschaft angucken, die nach den sogenannten DEI-Prinzipien, Diversity, Equity, Inclusion, vergibt und nach sozusagen diese Identitätspolitik in ihrer Förderpolitik und Personalpolitik weiter betreibt.
Gehört sie richtig abgeschafft?
Sie gehört nicht abgeschafft, sondern sie gehört dekonstruiert. Mhm. Also man muss zum Beispiel, wenn die Gleichstellungsstellen Antirassismus-Training machen und auf Führungsebene oder auch in den Unternehmen den Leuten erzählt wird, wir hätten permanent einen strukturellen Rassismus, das hat etwas Ideologisches. Also mit solchen ideologischen Vorgaben sehen wir nicht, was tatsächlich realer Rassismus in der Gesellschaft ist, individueller Rassismus ist und so weiter. Da muss man einfach mal schauen, welche Programme laufen wo im öffentlichen Dienst, an den Hochschulen, in den Kulturinstitutionen, welche NGOs werden mit welchen Inhalten gefördert und so weiter und so fort. Und man muss eine offene, breite Debatte führen. Also, dass die Menschen eben sich nicht einschüchtern lassen, sondern und nicht irgendwelchem Konformitätsdruck folgen, weil sie meinen, sie werden in irgendeine Ecke gestellt, wenn sie sich weigern zu gendern oder wenn sie sagen, ich bin kein Rassist, wenn ich dies und jenes sage. Das heißt Mut jedes Einzelnen, tatsächlich in den Debatten das Wort zu ergreifen.
Ich wollte sagen, wir sind quasi am Ende der Sendung.
Und da, wo wir 68 schon mal waren, fangen wir einfach wieder von vorne an.
Fangen wir einfach von vorne an, aber wie soll das praktisch funktionieren? Wie kann man da anfangen? Wir haben natürlich gerade gehört, von wegen, dass die Fördermöglichkeiten ein Punkt sind, wo man da ansetzen kann. Aber wie wird diese auseinanderdriftende Gesellschaft in irgendeiner Form wieder zusammenfinden können?
Ganz praktisch, glaube ich, alles, was wir erstmal tun sollten und müssen, ist, dass wir alle, die guten Willens sind, miteinander zusammenbringen und dass wir einfach im Diskurs bleiben. So, und dass wir einfach wieder versuchen, erstmal eine offene Debatte darüber zu führen, was gerade vonnöten ist. Und ich glaube, das ist in der extrem polarisierten Öffentlichkeit, in der wir uns gerade befinden, ist das völlig unmöglich geworden. Wenn ich noch einen Seitensatz sagen darf, also es ist ja auch interessant, dass alles das, was Sie gerade beschrieben haben, also auch diese Training, struktureller Rassismus und so, und das irgendwie das jetzt seit langem schon etabliert hat. In dem Moment, wo es jetzt Akteure gibt, nach dem 7. Oktober, sagten, wir brauchen jetzt mal das Gleiche auf dem Feld des Antisemitismus. Brauchen wir nicht eine Antisemitismus-Klausel, wie das der Berliner Kultursenator Giorgiallo jetzt irgendwie versucht hat? Oder braucht man nicht irgendeine Verankerung irgendwie in den staatlichen Förderprogrammen für Kultur, dass jetzt plötzlich irgendwie die Meinungsfreiheit irgendwie in Frage steht seitens vieler progressiver Akteure? Also wir haben da offensichtlich eine ganz starke Bigotterie. Aber ich glaube, wenn wir das
Und die Linke hat da auch viele Leichen im Keller, muss man ganz ehrlich sagen.
Wenn wir das aufbrechen, mein Wunsch wäre, dass wir diese Debatte so führen, dass wir nicht uns mit jenen gemein machen, die den zum Beispiel den Postkolonialismus als Ganzen jetzt erstmal abschaffen wollen, damit wir wieder zu den klassischen.
Aber inhaltliche Auseinandersetzung
und bewahren, genau, was zu bewahren ist.
Ganz genau. Haben wir noch viel Stoff für weitere Sendungen.
Und lebendige Debatten.
Ich bedanke mich ganz herzlich für diese lebendige Debatte. Vielen Dank an Sie beide. Vielen Dank, Herr Balzer. Vielen Dank, Frau Professor Ackermann. Und ich bedanke mich bei Ihnen fürs Zuschauen. Das war Unter den Linden. Morgen um 22.15 Uhr sehen Sie an dieser Stelle die Phoenix-Runde. Und ich wünsche Ihnen noch einen informativen Abend bei Phoenix.